Info. Themenabend.
Heute mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unser Thema: kommt nicht in die Tüte. Wie lässt sich Verpackungsmüll vermeiden? Waren Sie heute schon einkaufen? Und mussten Sie danach auch erstmal den Müll rausbringen? Es gibt fast nichts, was nicht nochmal extra verpackt ist. Bananen, Shampoo, Joghurt, Klopapier, selbst Zahnbürsten, die ja ohnehin aus Plastik bestehen. Über 200 Kilo Verpackungsmüll fallen in Deutschland pro Person im ganz normalen Alltag an. Und an diesem Themenabend, später auch in der Redezeit, beschäftigen wir uns mit Plastikmüll. Denn Plastik ist nicht nur ein Ressourcenfresser, sondern auch schwer zu beseitigen und vor allem die Meere leiden unter den Plastikpartikeln. Wie ließe sich das ändern? Kann der moderne Handel vielleicht auf Tüten verzichten? Und wie können wir Verbraucher Müll vermeiden? Wie viel Plastikmüll produzieren Sie? Und wo sparen Sie Plastik? Michael Latz war im Supermarkt.
Mir fällt auf, dass ich besonders in der Küche immer wieder zum gelben Sack drängen muss oder zum Mülleimer, und das macht mir ein unschönes Gefühl.
Brot in der Plastikpackung. Ich glaube, sowas kann man nicht anders verpacken.
Also ich kaufe seit Jahren keine Plastiktüten mehr. Aber das ist ehrlich gesagt auch das Einzige, weil schauen Sie sich um, was ich kaufe, alles ist in Tüten.
Wie kann man den Müll vermeiden? Versuchen Sie es. Rufen Sie uns an. Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen. Ab 21.05 Uhr sind wir dann auch gespannt auf Ihren Erfahrungsbericht oder auch auf Ihre Fragen. Die Leitungen sind jetzt schon offen. 0800 44 1777. Noch einmal die Telefonnummer 0800 44 1777. Zunächst freue ich mich jetzt aber über unsere Expertenrunde. Ich darf begrüßen Kai Falk, den Geschäftsführer des Handelsverbands Deutschland HDE e.V. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Falk, wir wollen ja aber auch nicht nur negativ sein in dieser Sendung. Deswegen erstmal ein bisschen positiv. Bei Plastiktüten, da gibt es ja einen rückläufigen Trend.
Ja, durchaus. Wir sehen, dass die Verbraucher sehr, sehr sensibel sind, was Kunststofftragetaschen anbelangt. Wir haben kürzlich eine Vereinbarung mit der Umweltministerin getroffen, dass künftig nicht nur im Lebensmitteleinzelhandel, auch in anderen Geschäften Plastiktüten mehr und mehr nicht mehr kostenlos abgegeben werden. Und wir sehen eine sehr positive Resonanz.
Dr. Bernhard Bauske ist auch bei uns, Referent für Verpackungen und Plastikmüll in den Weltmeeren beim WWF. Guten Abend auch an Sie.
Ja, guten Abend, Frau Langhammer, ich grüße Sie.
Gibt es denn jetzt einen direkten Zusammenhang zwischen meiner Plastiktüte heute aus dem Supermarkt und den Plastikstrudeln im Pazifik?
Ja, vielleicht kann ich kurz Ihnen das global existierende Problem beschreiben. Es wird nach und nach doch ein relativ großes globales Umweltproblem sichtbar. Und zwar, dass wir in bestimmten Stellen auf unserem Globus die Situation haben, dass tatsächlich ungeregelt Plastikverpackung, Plastikmüll in die Weltmeere gelangt. Das hat damit zu tun, dass die Produktion von Plastik mehr und mehr steigt. Wir haben an hergestellter Menge 311 Millionen Tonnen im Jahr an Plastik, und davon sind 26% allein Verpackungen. Und von dieser Menge geraten 32% unkontrolliert in die Umwelt. Also es hat keiner Kontrolle darüber, wohin diese Plastikverpackungen geraten, und davon natürlich ein großer Teil in die Meere. Man spricht etwa von 8 Millionen Tonnen, die in die Meere gelangen und dort natürlich, und das ist eben das Verheerende beim Plastik, liegen bleiben, und zwar für mehrere hundert Jahre. Man rechnet also, dass so eine Plastiktüte schon oder eine Plastikverpackung schon 400 Jahre dort liegt oder im Meer treibt oder auch zu Boden sinkt. Die Situation hat sich besonders zugespitzt in Südostasien, weil in diesen Ländern vermehrt Produkte auf den Markt kommen, die verpackt sind, so wie hier bei uns, aber nicht richtig entsorgt werden. Und jetzt mache ich sozusagen den Bogen zu der Situation in Deutschland. Hier sieht das schon etwas anders aus. Wer etwas älter ist, erinnert sich vielleicht tatsächlich noch an die Situation, dass wir in Deutschland einen massiven Müllnotstand hatten. Der Deponieraum wurde knapp. Man wusste nicht, wohin mit dem Müll. Es gab Bilder in den Zeitungen, wo man mal eine Familie hatte, die den ganzen Müll gesammelt hatte für eine Woche, und das Zimmer war bedeckt von Verpackungsmüll. Und da hat tatsächlich der Gesetzgeber dann auch die Reißleine gezogen in den 80er Jahren und hat gesagt, die Industrie muss eigentlich Verantwortung übernehmen für die Verpackung, die sie auf den Markt bringt. Dann wurden eben diese Systeme geschaffen, wo die Industrie und der Handel auch freiwillig ein System etabliert hat, bekannt unter dem grünen Punkt, eben dann diese Verpackung einzusammeln.
Mhm. Das also duale System, genau.
Genau.
Herr Bauske, wir haben noch 1,5 Stunden Zeit. Ja. Ich glaube, wir kommen auch noch an ganz, ganz vielen Punkten vorbei. Aber ich muss ja auch noch unseren dritten Gast vorstellen. Da freue ich mich ganz besonders. Claudia Plass, meine NDR Info, Kollegin und auch Reporterin im Selbstversuch. Claudia.
Ja, schönen guten Abend. Hallo.
Seit Montag ohne Plastik, ganz ohne Plastik, oder wie schwierig ist es wirklich, auf Plastik zu verzichten?
Es ist schwierig. Es ist mühsam tatsächlich, aber wir versuchen zu zweit, wir sind zwei Kollegen, tatsächlich ohne Plastikmüll, ohne Verpackungsmüll auszukommen. Ja, mühsam wie gesagt, aber es gibt Highlights. Also wir sind tatsächlich mit der Tupperdose in den Supermarkt, haben sie an der Wursttheke abgestellt, haben unsere Wurst da reinbekommen ohne Plastikverpackung. Also so ein Highlight gibt es. Wir haben unseren Coffee to go im Thermobecher bekommen. So, aber ansonsten merkt man tatsächlich erstmal beim Einkaufen, wie viel Plastik man eigentlich wirklich in den Einkaufswagen schleppt. Und das ist wirklich frustrierend zum Teil.
Wir hören noch ganz viele Geschichten und ich darf verraten, Claudia hat auch einen großen Jutebeutel. Das ist ein echter Jutebeutel, oder?
Ja, ein echter Jutebeutel. Den habe ich erworben. Schön grün, wunderbar. Und den schleppe ich jetzt auch immer mit mir rum, genauso wie meinen Thermobecher.
Und da sind bestimmt auch noch ganz viele Überraschungen drin. Da kommen wir noch dazu an diesem Themenabend hier auf NDR Info. Unser Thema: kommt nicht in die Tüte. Wie lässt sich Verpackungsmüll vermeiden? Herr Falk, jetzt hat Herr Bauske das schon ein bisschen ausgeführt. Wir hatten schon einmal eine große Kampagne. Es gab dann das duale System, den grünen Punkt. Aber seitdem ist der Verpackungsmüll stetig, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall in der EU, noch größer geworden. Warum?
Ja, das hat natürlich verschiedene Ursachen. Also zum einen gibt der Gesetzgeber natürlich auch immer mehr Vorgaben, was die Hygiene, die Frische, die Sicherheit von Produkten und damit auch Produktverpackungen anbelangt. Darauf müssen natürlich die Industrie und der Handel auch eingehen. Auf der anderen Seite sind wir eine immer mobilere Gesellschaft. Die Leute, die kaufen Sachen, nehmen sie mit auf Reisen, nehmen sie mit, pendeln damit, wenn sie morgens zur Arbeit fahren. Also es gibt die verschiedensten Gründe, warum sie also die Sachen auch frisch verpackt mitnehmen müssen. Und damit steht natürlich eng im Zusammenhang, dass die Mengen auch wachsen.
Aber Herr Falk, ganz konkretes Beispiel: wenn im Supermarkt eine Gurke, die ja schon eine eigene Schutzschale hat, nochmal in Plastik eingeschweißt ist, muss das dann tatsächlich sein?
Also es gibt ja inzwischen im Lebensmitteleinzelhandel genügend Beispiele dafür, dass es eben auch ohne diese Umverpackung geht. Der Lebensmitteleinzelhandel ist dabei, hier nochmal genau zu schauen, wo muss es denn wirklich sein. Aber es hängt natürlich auch eine riesige Lieferkette davor dran und am Ende muss eine Gurke, woher auch immer sie kommt, im Laden frisch und grün aussehen, und dazu trägt auch eine Verpackung bei.
Nun sind wir in Deutschland Müll-Europameister, aber ja auch Recycling-Weltmeister. Ganz oft, selbst wenn man selbst auf Reisen ist im Ausland, wird man ja darauf angesprochen, wie toll das läuft in Deutschland. Herr Bauske, gleicht sich das dann schon wieder aus, wenn man in dem einen richtig gut ist, aber in dem anderen noch besser, in dem Fall im Recyceln?
Ja gut, in der Tat wird ungefähr die Hälfte des Kunststoffmülls, was angesammelt wird in Deutschland, werkstofflich recycelt. Das heißt, ich kann aus diesen Produkten oder aus diesen alten Verpackungen tatsächlich neue Produkte machen. Die sind aber oft dann minderwertiger. Es geht im Getränkebereich ganz gut, wo wir tatsächlich durch die getrennte Sammlung Getränkeautomaten tatsächlich auch die alten Flaschen zurückbekommen, relativ sauber bekommen und einen Teil dafür für neue Getränkeflaschen verwenden können. Wobei wir bei den Getränkeflaschen natürlich wiederum die andere Alternative haben, nämlich Mehrweg zu benutzen, und das in regionalen Kreisläufen. Also das zeigt sich an dem Beispiel auch, wie mit der Gurke erwähnt worden ist. Wenn wir regionale Kreisläufe haben, können wir auch auf eine Umverpackung der Gurke verzichten, wenn wir sie länger transportieren müssen. Dann hält sie natürlich nicht so lange und wir schütten natürlich das Kind mit dem Bade aus, wenn jetzt viel Ware verdirbt auf dem Weg, weil sie lange transportiert werden muss. Also da ist natürlich eine Abwägung vonnöten. Aber das sind gute Beispiele dafür, dass wir eigentlich an regionale Kreisläufe denken sollen, damit wir nicht zu viel und zu aufwendig verpacken müssen.
Claudia.
Ich würde ganz gerne nochmal auf das Stichwort Mobilität eingehen, Herr Falk. Sie haben es gesagt, wir werden immer mobiler. Wir wollen die Waren frisch haben, deswegen steigt sozusagen unser Verbrauch von Plastik. Und wir sind also in den Supermarkt gegangen mit unserem Wagen, waren ganz euphorisch, was kriegen wir denn alles ohne Plastik? Und schon nach den ersten Metern wurden wir gestoppt, nämlich vom Obst und Gemüse oder genauer gesagt vom Obst, alles klein portioniert, geschnitten, die Melonen geschnitten, alle in Plastik nochmal extra. Und das nimmt man so mit, weil man ist ja Teil dieser mobilen Gesellschaft und plötzlich kommt einem der Gedanke, muss das sein? Geht es nicht auch anders? Kriege ich meine Ware nicht auch frisch, auch wenn ich es jetzt nicht portioniert in Plastik bekomme? Und meine Antwort lautet, ja, eigentlich schon.
Ja, aber wir sind nicht nur Teil einer mobilen Gesellschaft, sondern auch Teil einer Gesellschaft, die aus immer mehr sehr, sehr kleinen Haushalten besteht. Für die ist einfach eine Melone zu viel. Und deshalb bietet der Handel auch kleinere Portionen an, dass das dann verpackt werden muss, das ist ja klar.
Herr Falk, jetzt machen wir eine Umfrage unter allen. Hier, Claudia hat es schon gesagt, sie besitzt einen Thermobecher. Sie auch, Herr Falk?
Ja.
Herr Bauske?
Ja, ich habe auch einen. Mhm.
Sehr vorbildlich.
Der Handel verkauft auch diese Thermobecher.
Jetzt müsste ich dazu sagen, dass ich original schon 5 von diesen Dingern hatte und 4 verloren. Und einer, da möchte man nicht wissen, in welchem Zustand der sich in meinem Kofferraum im Moment befindet. Herr Falk, ist es also auch mit ein Zeitgeist-Phänomen? Also auf der einen Seite Coffee to go hat ja auch was Cooles. Könnte es jetzt so weit kommen, dass auch der Thermobecher was Cooles bekommt?
Also wir beobachten, dass die Leute sehr viel mehr darauf achten, wie viel Verpackungen sie verbrauchen. Wenn man beispielsweise auch in einem Café ist, da sieht man, dass die Leute, die dort bleiben, dann sagen, bitte eine normale Tasse und kein Pappbecher. Hier ist ja viel informiert worden und hier tut sich auch was. Wir haben also sehr erstaunliche Ergebnisse gehabt, als wir jetzt die freiwillige Bezahlpflicht für die Kunststofftragetasche eingeführt haben. Es gab Händler, die haben berichtet, dass mit der Bezahlpflicht der Tütenverbrauch um 75% nach unten gegangen ist. Also das geht nicht einfach so automatisch, sondern meistens muss die Verkäuferin dann auch mit den Kunden sprechen, die sagen, warum eigentlich und weshalb. Und die meisten finden es gut. Ich denke, dass die Verpackung auch weiterhin eine sehr, sehr große Bedeutung haben wird. Stichworte Service, Qualität, alles muss trocken bleiben und. Nicht nur im Lebensmittel, auch im Textileinzelhandel. Aber die Leute gucken mehr drauf, ob sie es wirklich brauchen und welche Alternativen möglicherweise auch vorhanden sind.
Kommt nicht in die Tüte, wie lässt sich Verpackungsmüll vermeiden? Das ist der Themenabend heute auf NDR Info. Und Sie können sich beteiligen, gleich in der anschließenden Redezeit. Ich sage Ihnen nochmal die Telefonnummer. Vielleicht sind Sie dann gleich erster, kurz nach 9. 08000 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777. Und vielleicht muss man sich beim Thema Plastikmüll oder generell Verpackungsmüll ja auch nochmal die Summe vor Augen führen. Claudia, um nochmal beim Pappbecher zu bleiben, da fallen ja mehrere Sachen auf. Zum einen, wir nennen es Pappbecher, es ist aber Plastik mit drin. Und nicht nur jeder Einzelne benutzt vielleicht ein oder mehrere Becher pro Tag, sondern das summiert sich wirklich zu Milliarden auf.
2,8 Milliarden Einwegbecher, die landen pro Jahr im Müll. Also die Zahl muss man sich ja mal, ich sag mal salopp gesagt, reinziehen. Und dann kommen noch die Plastikdeckel dazu, dann noch diese Manschetten, weil man will ja keine heißen Finger bekommen. Also da fällt eine Menge an. Und tatsächlich, auch ich bis vor kurzem zu denjenigen gehörte, die einfach tatsächlich sehr oft gedankenlos losgezogen sind. Ach, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Stadt oder sonst wo. Lass uns mal einen Kaffee ziehen, so ohne nachzudenken. Und schwupp, nach ein paar Minuten, nach 5 Minuten landet das Ding ja tatsächlich im Müll. Es landet ja nicht in der gelben, im gelben Sack oder so. Es wird ja nicht recycelt. Und das Ding besteht zwar aus Pappe, aber wie gesagt auch eben aus Plastik. Und man macht sich einfach keine Gedanken. So. Und es tatsächlich ist aber so einfach, die Alternative. Man muss einfach nur so ein bisschen umdenken, gar nicht mal viel. Und schwupp hat man seinen Thermobecher und es geht. Und man kann tatsächlich loslaufen in diese Läden, Coffee-to-go-Läden, hält seinen Thermobecher hin, sagt bitte einen Latte Macchiato oder was auch immer und bekommt den tatsächlich eingeschenkt. Ohne Widerworte.
Und es gibt sogar bestimmte Kaffeeketten, die das auch fördern. Und dann ist der Kaffee da sogar noch ein It's billiger.
Genau, 15, 20 Cent billiger. Wunderbar.
Herr Falk, Sie haben oft schon das Wort Hygiene und Standards ja auch benutzt. Ist das tatsächlich flächendeckend so? Kann ich als Kunde darauf bestehen, dass mir Sachen unverpackt gegeben werden, wie zum Beispiel Kaffee oder auch das Steak an der Fleischtheke?
Also das ist natürlich in den einzelnen Geschäften sehr unterschiedlich. Mit dem Fleisch, wissen Sie, ist das schon sehr schwierig. Muss man in der Tat die Tupperdose dann mitbringen und sich das reinmachen lassen. Aber ich denke, da wird auch an der Fleischtheke niemand das komisch finden und das einfach machen. Was wir im Moment sehen, gerade im Bereich Obst und Gemüse, da hat der Kunde, steht er also vor dem Regal und dann gibt es Verpackungen, Großverpackungen mit ein Kilo Äpfel oder so, brauchen viele kleinere Haushalte nicht. Einzelne Äpfel müssen sie dann irgendwo reintun. So. Im Lebensmitteleinzelhandel sehen wir, dass immer mehr ihre eigenen Behältnisse mitbringen, können dann drei Möhren oder vier Äpfel eben dort reintun. Aber wer das nicht kann und nicht dran gedacht hat, für den gibt es da nach wie vor immer noch die kleine Plastiktüte, wo man das dann reinmachen kann.
Diese auf ganz dünnen, meinen Sie, ne? Die genau, auf so einer Rolle sind.
Genau. Mhm. Wir haben überlegt, ob wir die auch bepfanden sollten. Wir haben erstmal davon abgesehen, weil wir vermuten, dass wenn da ein Pfand drauf ist, die Leute wieder zur Großpackung greifen und dann Lebensmittel wegwerfen. Das wollen wir auch nicht. Das ist ja auch ein großes Problem. Und deshalb leben wir im Moment noch damit, aber es deutet sich ja bereits an, dass auch hier Handelsunternehmen umdenken und neue Wege suchen, auch wenn sie nicht so einfach ist, denn man soll mal ein Bund Petersilie irgendwo reinlegen, wo es nicht durchfällt.
Oder nass wird, so nass Stichwort wird. Zeitungspapier. Mhm. Ist vielleicht auch jedem schon mal passiert, dass Obst oder Gemüse dann doch ein bisschen durchsuppt und man das vielleicht so nicht haben möchte in seinem Einkaufskorb.
Ja, aber ich möchte jetzt lieber diese Art von Kräuter oder so haben, als diese einzelnen Strunks von Rosmarin, die ich dann noch dreimal in Plastik eingepackt sehe. Die hängen dann immer so schön da im Supermarkt. Also da gehe ich doch mittlerweile wirklich vorbei oder mache einen großen Bogen drum, merke ich.
Da hat sich also bei unserer Reporterin schon etwas getan, Herr Bauske. Ist es wirklich so, dass erstmal das Nachdenken im Vordergrund stehen muss? Also müssten wir das noch mehr anschubsen? Also gar nicht das hundertprozentig richtig machen. Wir möchten ja so gerne immer alles hundertprozentig richtig machen. Aber einfach mal sich das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen?
Ja, ich denke, das ist ein längerfristiger Prozess. Wir sollten uns erstmal abgewöhnen, natürlich immer wieder zu Einwegtüten zu greifen, um dann unsere Einkäufe nach Hause zu bringen. Und da ist es ja gut, dass jetzt, ich sag mal, einige Betriebe vom Handel tatsächlich angefangen haben, da Geld für zu nehmen, für die Einwegtragetasche. Uns wäre es natürlich lieber, wenn der Gesetzgeber gesagt hätte, gut, das ist für alle verpflichtend, dann gilt es auch für alle und nicht die sich freiwillig dran halten. Da hätten wir schneller einen Effekt wie in anderen europäischen Ländern. Ich denke, es ist auch nicht gut, jetzt einfach Plastik durch Papier zu ersetzen. Von der Ökobilanz her ist es ungefähr das Gleiche, ob ich jetzt eine Plastiktüte anbiete oder eine Papiereinwegtüte. Und wir haben in Deutschland eben nicht das Problem, dass alle Plastiktüten jetzt in die Nordsee gelangen, sondern die werden ja auch gesammelt und sortiert. Also insofern ist es diese Einwegtüte eine Rohstoffverschwendung. Und wir müssen tatsächlich die Kunden mehr und mehr ermuntern, dann ihre Mehrwegtaschen mitzunehmen. Da gibt es auch gute Angebote von Mehrwegbehältern, ob das Kästen sind, ob das Taschen sind. Das wird sicherlich auch vermehrt gemacht. Es gibt auch für den spontanen Einkauf kleine Beutel, die sind nicht größer als ein Smartphone, die kann ich mal einstecken, die habe ich immer dabei. Und wenn mir einfällt, jetzt beim Textilhändler oder woanders einzukaufen, dann habe ich auch einen Beutel dabei. Das geht, aber das ist natürlich ein langer Weg, da Überzeugungsarbeit zu leisten. Das unterstützen wir auch aus Sicht WWF. Wir haben eine Aktion Tütenlos. Also wer keine Tüte nimmt, der generiert eine Spende an WWF. Das ist so ein Weg, ein kleiner, ich sag mal, Schubser, den wir auch mit dazu geben, um zu sagen, bitte nimm deine Mehrwegtasche mit und verzichte auf Einwegbeutel, ob aus Plastik oder aus Papier.
Sie haben es schon angesprochen, Herr Bauske, momentan ist das eine freiwillige Selbstverpflichtung. Trotzdem, die Umwelthilfe hat da mal nachrecherchiert und sagt, jede zweite Tüte kostet inzwischen in Deutschland. Dann nochmal der Vergleich. Irland ist da in Europa Spitzenreiter, quasi auf der Positivbilanz. Hier werden pro Kopf nur 16 Plastiktüten pro Jahr verbraucht. Dort kosten die allerdings auch 22 Cent. Herr Falk, wäre es doch über den Preis nochmal zu lösen? Also wenn Plastiktüten verpflichtend und auch teurer wären, hätten wir dann schneller was in den Köpfen erreicht und würden alle Tragetaschen mit uns führen?
Das glaube ich nicht. Die Leute wissen, dass es genügend Gesetze in Deutschland und auch in Europa gibt. Wir sehen ja auch gerade, dass sich da auch Widerstand regt gegen diese ständige Gesetzgeberei. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade jetzt hier mit der Kunststofftüte wir unheimliche Gedanken angeregt haben in Blogs oder auch es gibt Diskussionen in Städten, Regionalzeitungen, die plastikfreie Einkaufszone und. Die Leute müssen da einfach mitmachen und nicht immer das Gefühl haben, dass irgendjemand kommt und sagt, du musst jetzt Folgendes machen. Zumal wir in Deutschland bereits heute wesentlich weniger Tüten verbrauchen, als das in anderen Ländern geschieht, weil wir eben diese Rücknahmesysteme haben. Und wir wollen übrigens auch in 2 Jahren, so haben wir das mit der Ministerin vereinbart, 80% der Tüten bezahlpflichtig gemacht haben. Da müssen wir dran arbeiten. Ich freue mich auch, dass wir immer mehr Berichte sehen, dass zum Beispiel auch das Bäckerhandwerk dort darüber nachdenkt, sich hier anzuschließen. Einzelne Bäcker äußern sich immer wieder, dass die Kunden da auch gerne darauf eingehen. Wir denken einfach, hier machen alle mit. Das Umdenken kann so am besten stattfinden und man braucht nicht für alles ein Gesetz.
Claudia, ist das auch Ihre Erfahrung aus der letzten Woche? Der Blick hat sich ja ein bisschen geschärft, haben wir schon rausgehört. Hat sich da schon einiges verändert? Wie viele Plastiktüten so rechts und links haben Sie noch beobachtet?
Doch, ganz schön viele. Wir haben aber auch Kunden getroffen, die wirklich, als wir da so mit dem Mikrofon unterwegs waren, die wirklich angehalten haben und gesagt haben, ich will auch was sagen. Und sehen Sie doch mal hier, ich habe doch eigentlich überhaupt gar keine Chance, irgendetwas ohne Plastikverpackung zu kaufen. Gucken Sie sich doch mal um, also gerade im Drogeriemarkt. Sagen Sie doch das mal dem Handel, fragen Sie da doch mal nach. Also die waren wirklich zum Teil auch wütend. Natürlich haben wir auch ganz viele andere Leute getroffen, die alle mit ihren Leinenbeuteln unterwegs waren, auch selbstverständlich. Oder gerade gestern habe ich 3 Kollegen an einem Stehtisch gesehen, jeder mit einem Thermobecher vor der Nase. Also großartig. Klar, der Blick hat sich geschärft. Das ist schön. Aber wie gesagt, es gibt auch die Frage hier, ich habe keine Chance, was ist da los?
Ja, wir haben aber kurz, nachdem wir unsere freiwillige Bezahlpflicht verkündet haben, auch schon einen Weiterdreh gesehen, dass also ein Unternehmen sagt, oder auch mehrere sind es bereits, wir verzichten ganz auf die Kunststofftragetasche. Und ich denke, dass immer mehr Unternehmen folgen werden. Und auf diese Art und Weise werden wir hier zu einer drastischen Reduzierung kommen. Ich will auch eins noch sagen, man darf sich die Leinenbeutel und die Jutetaschen nicht grünreden.
Da wäre ich gerade noch drauf gekommen und wollte das an Herrn Bauske noch mal weiterleiten. Sie haben ja schon angesprochen, die Papiertüte ist auch nicht immer das Allheilmittel, aber man müsste ja so einen Baumwollbeutel oder einen Jutebeutel auch wirklich oft benutzen, damit er in der Bilanz besser ist als eine Plastiktüte, oder?
Ja, da gibt es tatsächlich verschiedene Berechnungen, die gehen bis zu einer Zahl von 100. Also 100 Mal sollte ich so einen Baumwollbeutel schon benutzen, weil ich die Baumwolle anbaue. Das hat einen enormen Wasserverbrauch natürlich, diese Baumwolle herzustellen, auch Pestizide werden eingesetzt. Also von der Ökobilanz her ist erstmal, wenn ich das vergleiche mit einer dünneren Kunststofftragetasche, Einwegtragetasche, erstmal viel schlechter. Aber diese Beutel sind natürlich dafür gedacht, diese länger zu halten und noch öfter benutzt zu werden. Was schlecht ist, wenn diese Beutel gegen einen geringen Preis abgegeben werden oder gar umsonst abgegeben werden. Also das sollte nicht der Fall sein. Das sollte wirklich eine Investition fürs Leben sein, so ein Baumwollbeutel. Den kann ich waschen, den kann ich sehr, sehr häufig benutzen. Die sind sehr stabil. Es gibt Alternativen dazu. Das ist eben für den größeren Einkauf die Kiste oder der ganz klein zusammenfaltbare Kunststoffbeutel. Das ist auch möglich. Es gibt diese aus Recycling-Kunststoff hergestellten Shopper, heißen die. Das sind diese stabileren Plastiktaschen, auch als Mehrweg geeignet. Die kann ich auch schön säubern. Da kann ich Ware reintun, die nicht so leicht zerquetscht werden darf. Also da gibt es genug Alternativen im Mehrwegbereich. Nur das ist eine Anschaffung fürs Leben und nicht einmal benutzen und dann wieder wegtun.
Herr Bauske, was auch auffällt bei allen Diskussionen oder auch bei allen Interviews, die wir zum Teil noch gehört haben von Claudia und auch von Kollegen Michael Latz, der da auch mit recherchiert hat, ist eine wirklich große Verunsicherung. Und ich erinnere mich, auch als wir das duale System eingeführt hatten, auch damals gab es große Diskussionen. Ist es jetzt umweltfreundlicher, Glasflaschen für Wasser zu verwenden, die dann aber gespült werden müssen? Und dann ist der LKW auch schwerer, der das Wasser von A nach B fährt und die Umweltbilanz ist vielleicht gar nicht besser, als wenn ich dünnere Plastik. Sie wissen, worauf ich raus will. Wo kann man denn tatsächlich mal ja gesicherte Informationen erhalten, wo man sich jetzt umweltfreundlicher verhält, mit welchem Produkt?
Ja, das ist ja schon vor etwas längerer Zeit, vor ungefähr 10 bis 20 Jahren durch das Umweltbundesamt ziemlich genau durchgerechnet worden, dass hier die Mehrwegflasche tatsächlich die günstigere Ökobilanz hat. Also da ist sehr, sehr viel investiert worden, um diese Dinge auszurechnen. Nun hat es glücklicherweise Entwicklung gegeben in positive Richtung, aber auch Entwicklung in negative Richtung. In positive Richtung ist tatsächlich, dass man die Wandstärken dünner gemacht hat. Das heißt, ich brauche nicht so viel Transportenergie, um die leeren Flaschen oder die vollen Flaschen hin und her zu fahren. Ich nutze die Einwegflaschen mit mehr Recyclingmaterial, das verbessert auch, das optimiert sozusagen diese Flasche, heißt aber noch nicht, dass die Einwegflasche hier besser ist. Was in der Quintessenz zu sagen ist, dass ich, wenn ich regional Getränke kaufe, hier die Mehrwegflasche immer noch am günstigsten ist, aber ist es natürlich gut, wenn von den Seiten der Industrie, der Verpackungsindustrie hier weiter optimiert wird, hier mehr Recyclingmaterial eingesetzt wird, da auch sozusagen kleine Kreisläufe etabliert werden. Was eine schlechte Entwicklung ist, dass seitens einiger Brauereien Individualflaschen auf den Markt gebracht werden. Die müssen nämlich immer wieder den ganzen langen Weg zur Brauerei zurück. Und vorher wurden Poolflaschen verwendet. Das heißt, die konnte dann auch von einer anderen Brauerei eingesetzt werden. Das ist negativ im Sinne einer guten Umweltbilanz. Und da hoffen wir, dass diese Entwicklung irgendwann mal auch wieder rückläufig ist, dass wir Getränkeflaschen haben, die im Kreislauf geführt werden, egal wo.
Deshalb bin ich auch der Auffassung, man kann nicht dogmatisch sagen, Einweg ist besser, Mehrweg ist besser. Wenn Sie eine Milchflasche aus Niedersachsen, eine Mehrweg-Milchflasche, Glasflasche nach München schippern und von dort wieder zurück, dann ist die Ökobilanz nicht unbedingt besser als einen Einwegkarton zu nehmen, aus einer regionalen Milchherstellung zum Beispiel.
Gerade was Milch- und Glasflaschen angeht, dazu kommen wir auch vielleicht noch gleich in der folgenden Stunde, wenn wir auch mit Ihnen zu Hause diskutieren wollen. Sie können sich nämlich beteiligen. Unsere Telefonnummer ins Studio 08000 441777. Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten oder schildern Sie uns Ihre Erfahrungen. Wie viel Plastikmüll produzieren Sie? Oder Sie können uns auch mailen unter ndr.de/redezeit. Finden Sie das passende Formular. Jetzt aber für diese halbe Stunde Expertenrunde noch die Abschlussfrage an meine Kollegin Claudia Plass. Seit Montag im Selbstversuch und wir deutschen Verbraucher sind ja verschrien, quasi auch weltweit, weil wir gucken aufs Geld. Und zwar sehr, sehr genau, gerade auch, wenn es ums Lebensmittel geht, aber generell. Ist denn jetzt nach den Erfahrungen der letzten 4 Tage plastikfrei automatisch günstiger, automatisch teurer?
Automatisch ist es gar nichts. Für mich in meinem Kopf ist es ungefähr so, als wenn ich im Bioladen einkaufen gehe. Also ein bisschen teurer als das, was ich im Supermarkt bekomme. Ich habe Schokomüsli unverpackt zum Beispiel gekauft. Hier mal, das kostet, wo haben wir es denn jetzt hier? Schokomüsli unverpackt. 7 Euro pro Kilo sind Biomarktpreise. Meine 70 Gramm für 2,58 Euro. Ja. Auf der anderen Seite, ich habe mir ein Shampoo selber gemixt. Kamillenblüten, Kernseife, heißes Wasser. Heißes Wasser kostet nichts. Kamillenblüten 100 Gramm für 3 Euro. Kernseife 1 Euro. Nun brauche ich nicht 100 Gramm Kamillenblüten. Dann würde ich mal über den Daumen gepeilt sagen, 2 Euro für das Shampoo, was 2-3 Wochen hält. Ja, geht. Zucker wie aus dem Bioladen. Und ich denke mal, wenn man tatsächlich das wirklich durchzieht und langfristig dran bleibt, dann gibt man sogar weniger Geld aus, weil man einfach weniger kauft.
Und sich bewusst entscheidet, dann kommen wir noch zum weiteren ja auch nicht unerheblichen Teil. Also das Shampoo sieht ja jetzt ganz hübsch aus, das reicht auch eine ganze Weile. Aber wie sieht es mit dem Zeitmanagement aus? Das kostet ja durchaus vielleicht mehr Zeit, bis man sich das Müsli selbst abgefüllt hat, das Shampoo angerührt hat.
Ja, vor allen Dingen kostet es Zeit, erstmal die Läden zu finden, wo man unverpackt einkaufen kann. Da gibt es nämlich nicht so viele. Es gibt schon welche, aber eben nicht so viele. Man muss sie auf die Suche machen. Man kann nicht in einem Supermarkt alles erledigen. Das ist schon frustig, klar. Und es erfordert erstmal ein Umdenken.
Und nicht jeder lebt in einem Großstadtkiez.
Das kommt dann noch dazu, ja, klar. Vielleicht ist dann dafür aber wieder der Bauer, der einem Mehl auch nochmal so abschöpft. Also vielleicht gibt es sogar in ländlichen Regionen dann wieder andere Möglichkeiten. Aber
man muss sich eben auf die Suche machen, das ist das. Und das ist erstmal mühsam und erstmal ungewohnt. Man muss aufhören zu denken, ich kriege alles zu jeder Zeit an jeder Ecke und zwar in der Portion, in der ich es gerade brauche. Den Gedanken muss man einfach mal aufgeben und ich glaube, dann kommt man ganz schön weit. Also wir zumindest in den 4 Tagen schon.
Bis hierhin. Es hat also schon ein bisschen ein Umdenken stattgefunden. Uns hier in der Info wird auch auf die Finger geguckt. Der Mehrwegbecher hat doch Einzug gehalten inzwischen. Ja, unser Thema an diesem Themenabend ist heute, kommt nicht in die Tüte. Wie lässt sich Verpackungsmüll vermeiden? Und gleich nach den 9 Uhr Nachrichten. Da sind wir auch gespannt auf Ihre Meinung. Wie viel Müll produzieren Sie oder wo haben Sie es schon geschafft, ganz bewusst auf Plastik zu verzichten? Rufen Sie uns an 08000 441777. Nochmal die Nummer 08000 441777. Ich freue mich auf Sie. Bis gleich.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon ist Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind, vielleicht auch immer noch mit dabei sind. Jetzt der zweite Teil unseres Themenabends und das heißt Redezeit. Sie können sich beteiligen. Kurz die Nummer 08000 441777. Ja, unser Thema kommt nicht in die Tüte. Wie lässt sich Verpackungsmüll vermeiden? Salat in Folie verpackt, eingeschweißte Wurst und im Getränkeregal nur Kartons. Wir bringen mit jedem Einkauf eine Menge Verpackungsmüll mit nach Hause. Mehr als 200 Kilo davon verursacht jeder Deutsche pro Jahr. Es ist Müll, der zum Teil recycelt wird, aber dennoch die Umwelt belastet. Allein in der Nordsee landen jedes Jahr schätzungsweise 20.000 Tonnen Müll. Tausende Seevögel sterben daran und einige Menschen auch im Supermarkt machen sich darüber durchaus Gedanken.
Das ist ganz schlimm, ja. Das zeigt man ja auch immer wieder im Fernsehen, was alles so rumschwimmt im Meer. Das finde ich nicht gut, nein.
Wir müssen halt erstmal andere Produkte geben hier. Du kannst ja nicht irgendwas aus Übersee denn in Papier oder so hertransportieren.
Ja, oder man kann sich ja auch selbst vielleicht Tupperdosen mitnehmen. Eine Arbeitskollegin macht das so, da wird sie zwar ein bisschen komisch angeguckt, aber das machst du dann trotzdem oder man nimmt sich seinen Korb mit halt, ne?
Allerdings weiß ich, wenn ich zu Rewe gehe, da gibt es jetzt nur noch Papiertüten. Also die fangen damit an, das finde ich gut.
Aber wenn es gibt keine Alternative und ich muss das Produkt haben, ich kann nicht boykottieren.
Es ging ja damals schon los mit diesem grünen Punkt. Das war 90er, Ende 80er Jahre. Da hat man ja auch schon darüber nachgedacht und deswegen kam ja auch der grüne Punkt. Aber es hat sich gar nichts geändert.
Man nennt es ja auch so Vermüllungssyndrom, weil ich meine, wenn ich meine Biomülltonne öffne und sehe, dass der Biomüll verpackt in Plastik ist, dann frage ich mich, ey, hallo Nachbarn, ne? Warum verpackt ihr euren Biomüll in Plastikfolie? Ne?
Soweit schon erste Meinungen eingefangen von Felix Tenbaum. Und wir sind auch gespannt, was Sie zu sagen haben. Wie vermeiden Sie Plastik? Was kommt bei Ihnen nicht in die Tüte? Rufen Sie uns an 08000 441777 oder mailen Sie uns unter ndr.de/redezeit. Und immer noch bei mir unsere Experten. Zum einen freue ich mich sehr, Claudia Plass, meine Kollegin und NDR-Inforeporterin im Selbstversuch seit Montag ohne Plastik. Hand aufs Herz, Claudia, komplett ohne Plastik?
Möglichst ohne Plastik, ja. Doch, ganz vermeiden kann man es nicht.
Was ist die schwierigste Situation bis hierhin gewesen?
Das schwierigste Erlebnis war, eine Kollegin hat Geburtstag, gibt einen aus und wunderschön, diese ganzen bunten Snickers, Mars und was nicht alles da auf dem Tisch lag. Natürlich alles in Plastik. Wer war draußen? Wer durfte nicht zugreifen? Mein Kollege Michael Latz und ich. Und wir haben gesagt, okay, haben uns angeguckt, kommt nicht in die Tüte. Und wir müssen ja auch nicht unbedingt Schokolade essen. Bestes Erlebnis dagegen im Unverpacktladen. Boah, ich habe viel zu viel eingekauft.
Ja, wir sprechen darüber in dieser Redezeit auch noch detaillierter. Ich freue mich aber auch, dass Kai Falk bei uns ist, Geschäftsführer des Handelsverbands Deutschland HDE e.V. Guten Abend an Sie nochmal, Herr Falk.
Guten Abend.
Und wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, inwieweit der Handel da Stimmführer ist oder sind es eigentlich doch wir Kunden, die entscheiden, was da in die Tüte bzw. in den Jutebeutel kommt?
Ja, die Kunden haben natürlich viel Einfluss darauf, ob viel Verpackungen gekauft werden oder nicht. Wir sagen ja heute immer, regional ist das neue Bio. Wir sehen ganz deutlich, gerade im Lebensmittelbereich, dass die Leute großen Wert darauf legen, Lebensmittel zu kaufen, die praktisch vor der Tür produziert worden sind, wo sie auch fragen können, wo kommt dieses Produkt her. Und da die Transportentfernungen wesentlich geringer sind als bei anderen, beispielsweise exotischen Produkten, braucht man hier auch keine Verpackung. Also jeder Verbraucher kann auch selbst was dazu beitragen.
Und ich begrüße nochmal in der Runde Dr. Bernhard Bauske, Referent für Verpackungen und Plastikmüll in den Weltmeeren beim WWF. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Bauske, gerade in der Umfrage, und wir hatten es in der ersten halben Stunde auch schon mal kurz gestreift, wir haben ja eigentlich extra mal ein System eingeführt, weil wir doch auch schon in den 80er, 90er Jahren erkannt haben, dass das mit dem Müll in die falsche Richtung läuft. Ist das so, wie wir eben in der Umfrage gehört haben, dass das überhaupt keinen Erfolg hatte bis hierhin?
Natürlich hatte das schon einen Erfolg. Diese ganzen Gesetzgebungen, die hatten ja verschiedene Folgen und verschiedene Konsequenzen. Eine ist zum Beispiel, dass in Deutschland viele Abfälle, gerade Verpackungsabfälle, nicht mehr deponiert werden, sondern sie werden dann eingesammelt, entweder recycelt oder dann verbrannt. Das heißt also, wir haben schon mal das Flächenproblem nicht, was in vielen, vielen anderen Ländern noch ein Problem ist. Und die Deponien in Deutschland sind eben auch unter Kontrolle, was eben in anderen Ländern auch ein großes Problem ist und eben zur Vermüllung der Meere führt. Also da haben sich große Fortschritte ergeben. Die Müllverbrennungsanlagen sind sauberer geworden, es sind Filter eingebaut worden. Wir können in der Müllverbrennung auch Energie gewinnen, rückgewinnen und auch für die Stromerzeugung nutzen oder für die Wärmeerzeugung. Es wird ein Teil des Kunststoffes tatsächlich recycelt, was das Problem ist, dass es eigentlich noch zu wenig ist. Also die Hälfte davon wird noch verbrannt und es ist eigentlich aus Sicht der Ökobilanz besser, wenn ich tatsächlich diese Kunststoffe werkstofflich recycle. Das heißt, diese möglichst rein heraussammle und daraus neue Produkte mache. Es gibt viele Anwendungen, die jetzt nicht unbedingt in Lebensmittelkontakt gehen, aber für andere Werkstoffe kann ich gut Recycling-Kunststoffe einsetzen und spare dadurch natürlich Mineralöl und spare dadurch Energie. Die Ökobilanz von Recycling-Kunststoffen ist in der Regel größtenteils immer besser als jetzt von frisch gewonnenen Kunststoffen.
Und Sie können uns auch mailen in dieser Redezeit. Das hat Martin Voss gemacht aus Hamburg. Er schreibt: eine überflüssige Diskussion. Die Welt ist rettungslos zugemüllt. Darum ist Mülltrennung, weniger Plastik und so weiter reine Schikane. Es ist vorbei. Herr Falk, es gibt viel Müll, es gibt auch viel Plastikmüll. Aber müssen wir wirklich schon den Kopf jetzt in den Sand stecken?
Ja, überhaupt nicht. Und man muss ganz klar sagen, wir haben ja in Deutschland auch gezeigt, was möglich ist. Sicherlich kommt es vor, dass gerade an den Meeressäumen durch Urlauber, auch übrigens durch die Fischereiflotten, Plastik in die Meere gelangt. Aber das meiste wird bei uns eingesammelt über den gelben Punkt, kann recycelt werden. Und auch wenn die Quoten durchaus verbesserungswürdig sind, wenig davon gerät tatsächlich dann in die Landschaft. Das ist in anderen Ländern anders. Und wir sind auch ganz gut, was den Verbrauch zum Beispiel an Plastiktüten anbelangt. Und die Leute sammeln fleißig getrennt. Insofern bin ich da guten Mutes, dass wir hier alle gemeinsam noch besser werden können.
Unser Thema in der Redezeit: kommt nicht in die Tüte. Wie lässt sich Verpackungsmüll vermeiden? Und die Frage stellen wir natürlich auch Ihnen. Sie können anrufen 08000 441777, die kostenfreie Telefonnummer ins Studio. 08000 441777. Und Nadine Klein ist am Telefon aus Recklinghausen. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Und ich habe einen Vorschlag zu machen, was den Verpackungsmüll vermeiden könnte. Und zwar natürliche Verpackungen. Also abgesehen davon, dass die Bananen sowieso schon eine Schale haben und die Äpfel, und die haben sie nicht umsonst, ne, kann man ja zum Beispiel, wenn man jetzt zu pingelig ist und die Äpfel nicht so mitnehmen möchte, halt vieles auch in Papiertüten tun, meiner Meinung nach, oder in Karton von mir aus. Also Karton ist ja auch noch relativ natürlich, Pappe, der ist ja ein bisschen robuster. Glas ist auch noch eine Alternative für Sachen, die sehr flüssig sind. Ja, und ich habe sogar eine super tolle Alternative, zum Beispiel, wenn man jetzt so diese Pommesschalen hat, wenn man jetzt in eine Frittenbude geht und man nimmt dann eine Schale Pommes, mhm, ist ja meistens dieses beschichtete Papier, so was ganz Komisches ist das ja.
Ja, muss ja, weil sonst suppt ja die Currysoße durch.
Mhm. Ah, fragen Sie mal Waltrop. In Waltrop, hier gibt es ein Parkfest, Es ist ja halt auch so mit Musik und so, so wie Boom Total. Ich weiß nicht, was es bei Ihnen da gibt. Aber das Coole daran ist, und das fand ich so als Kind total toll, die Pommes waren wirklich in einer Esspapierschale. Es war wirklich so eine typisch klassische Pommesschale, nur aus Esspapier. Die konnte man mitessen. Mhm. Als Kind hat man natürlich seine Freude daran, dass man mal eine Verpackung essen kann.
Ja.
Aber auch als Erwachsener hat man eine Freude daran, weil man als Erwachsener nämlich weiterdenken kann und weiß, man tut auch noch so Umwelt was Gutes.
Frau Klein.
Man frisst das Ding einfach mit.
Vielen Dank für den Vorschlag. Da waren ja jetzt schon ein paar Ideen dabei. Und unsere Reporterin im Selbstversuch, heute Abend auch im Studio, Claudia Plass. Was sind denn noch Sachen, auf die man vielleicht beim ersten Mal gar nicht so kommt? Worauf achten Sie jetzt mehr als noch vor dem Selbstversuch?
Naja, auf essbare Verpackungen vielleicht nicht, aber wir hatten eben das Stichwort regional und Erdbeerzeit und man geht also los und will Erdbeeren kaufen und die kriegt man dann in einer Plastikschale, regional oder ja, Erdbeeren sind regional. Also da würde ich dann vielleicht auch schon mal eine Frage stellen oder fragen, warum kriege ich das jetzt nicht tatsächlich im Pappkarton? Worauf ich achte, ja, ich achte jetzt zum Beispiel darauf, ich brauche keine Süßigkeiten, die in einer großen Tüte verpackt sind. In der großen Tüte sind noch ganz viele kleine Tüten, weil es ja so hübsch ist. Brauche ich nicht mehr. Da achte ich jetzt zum Beispiel drauf. Solche Geschichten. Ne?
Ein ganz, ganz spannender Punkt. Ich möchte ihn auch gleich an Herrn Falk weitergeben, Geschäftsführer des Handelsverbands Deutschland. Herr Falk, Verpackung kann ja auch was ganz, ganz, ganz Tolles sein. Wenn das bunt ist und glitzert oder auch nicht glitzert, aber auf jeden Fall mir schon klar macht, da drin ist was ganz Süßes und Karamelliges. Oh. Das ist ja auch was Psychologisches, was mit Verpackung erreicht wird, ne?
Ja, natürlich ist die Verpackung auch ein wichtiger Werbeträger. Es gibt sehr, sehr viele Produkte in einem Supermarkt oder in einem Warenhaus und die unterscheiden sich natürlich auch darin, wie sie verpackt sind. Und was die Verpackung in der Verpackung anbelangt, das ist natürlich etwas, worüber sich diskutieren lässt, aber es hat natürlich auch einen wichtigen Qualitätsaspekt. Wenn so eine Tüte in der Wärme liegt und die Schokolade darin wird warm, dann ist vielleicht ganz gut, wenn da nochmal eine Verpackung drin ist. Aber da sind natürlich Möglichkeiten, wenn der Verbraucher das anders haben möchte, das hier auch nochmal zu verändern und darüber nachzudenken, ob das tatsächlich sein muss.
Unser Thema an diesem Themenabend jetzt in der Redezeit. Kommt nicht in die Tüte, wie lässt sich Verpackungsmüll vermeiden? Und jetzt am Telefon Edgar Krone, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Herr Krone, sparen Sie Plastik bewusst ein? Verpackung?
Seit einiger Zeit ja. Ich hatte eben Ihrer Kollegin schon, Frau von Klarenau, gesagt, dass ich also zu den Leuten gehöre, die aus Gedankenlosigkeit beim Einkaufen, ja, also ich könnte auf dem Flohmarkt jetzt, wir haben hier immer so einen besonderen kleinen Trödelmarkt jedes Jahr hier in dem kleinen Ort Nikolausberg und da könnte ich also glatten Stand aufmachen mit, weiß ich nicht, 35 Leinentaschen, die ich inzwischen habe, aber ich hätte eben immer keine dabei.
Da komme ich mit, Herr Krone.
Ja, ist klar. Ne? So, und dann habe ich mir angewöhnt, jetzt nochmal was anderes. Mich hat gewundert, nicht bei dem Thema, sondern auch vorher schon immer in Nachrichten oder Informationen, dass der Einzelhandel dazu gebracht werden müsste. Also bei mir ist es jetzt zufällig Edeka-Markt, das ist der einzige Supermarkt hier in dem kleinen Ort. Und die haben diese Tüten schon längere Zeit, bieten jetzt seit kürzerer Zeit Papiertüten an für 19 Cent, ne? Statt 10 Cent für die Plastiktüte. Und ja, man kennt die Leute und sagt ihnen Donnerwetter, ja, kaufst du jetzt auch neuerdings mit Leinenbeutel ein. Ne? Mhm. Ja, ich hatte vorhin noch gesagt, natürlich muss man, ich habe dann mir nochmal so einen Satz Minitüten gekauft, also die jetzt in etwa diesen Rolltüten entsprechen, die in den Obst...
ja, diese ganz, ganz dünnen. Die sind ja auch dünn. Nach wie vor umsonst.
Ja, ja, ist klar. Mir geht es gar nicht ums umsonst, sondern einfach nur darum, wenn ich jetzt auf die Schnelle irgendwo einkaufe, man plant das ja nicht immer so, und dann liegen die etwas weicheren Tomaten unten, ne? Und dann knalle ich noch anderes, was ich mir dann kaufe, da oben drauf, dann ist das nicht so toll. Mhm. Und deshalb packe ich mir das dann Selber nochmal ein.
Herr Krone, vielen Dank für Ihren Anruf. Vielen Dank auch für Ihre Verpackungsgeschichte. Da war was ganz, ganz Wichtiges mit dabei, Herr Bauske, weil Herr Krone nämlich dankenswerterweise sehr ehrlich war. Und er hat gesagt, bei mir ist es Gedankenlosigkeit. Ist also unser vieler Plastikverbrauch tatsächlich oftmals auch auf Gedankenlosigkeit, / Bequemlichkeit zurückzuführen?
Ich denke, wir haben uns in den letzten Jahren oder Jahrzehnten tatsächlich daran gewöhnt, dass man ja immer eine Plastiktüte mitnehmen kann, eine Einwegtüte oder Papiertüte, um dann seine Einkäufe nach Hause zu tragen. Ich denke, das ist dann ein langsamer Umgewöhnungsprozess, den wir natürlich auch von allen Seiten befördern sollten. Also über die Medien, aber auch über den Handel, den Kunden darüber zu informieren, welche Möglichkeiten er hat, eben Mehrwegtaschen zu nutzen. Und es gibt eben auch Angebote von einer Mehrwegtasche, die wirklich ganz klein ist, die ich irgendwo in die Jackentasche stecken kann und immer bei mir führen. Und wenn ich dann tatsächlich feststelle, ich muss da etwas einkaufen, dann kann ich diese Mehrwegtasche nutzen. Wir haben zum Beispiel jetzt als ein anderes Beispiel in unseren WWF-Büros in Berlin sind wir rausgegangen zu den Gastronomiebetrieben, wo wir halt unser Essen kaufen und haben gefragt, können wir unsere Schalen mitbringen? Und da haben das mit dem besprochen und die haben gesagt, ja, ihr könnt eure Schalen mitbringen. Manche wollten das nicht über die Theke haben, sondern auf der Theke. Das ist ja auch okay, so wegen der Hygienegeschichten. Aber man muss einfach anfangen. Ich hatte auch erst am Anfang gedacht, ja, geht das überhaupt? Aber ich bin dann auch losgelaufen, habe dann halt meine Schale genommen, meine Mehrwegschale, bin zum Stand gegangen und die Frau war völlig begeistert am Marktstand, dass sie mir jetzt ihre Suppe da einfüllen konnte in diese Mehrwegschale. Also es geht, man braucht da keine Angst vorzuhaben, sondern einfach fragen, absprechen. Ich kaufe hier oft auch beim selben Bäcker ein oder hole mir mein Essen an derselben Stelle und einfach ansprechen, sagen, kann ich meine Mehrwegdose mitbringen? Und dann gewöhnt man sich dran, wie halt mit dem Zähneputzen morgens und abends. Das ist so ähnlich.
Es braucht vielleicht ein bisschen mehr Planung, vielleicht auch ein bisschen mehr Disziplin. Jetzt am Telefon Frau Lenz aus Emden. Guten Abend.
Guten Abend.
Und Sie machen das schon? Sie nehmen schon eigene Verpackungen mit?
Ja, also ich habe zum Jahreswechsel 2014/2015 habe ich mir vorgenommen, so wenig Plastik wie möglich. Und da fing ich also an, die Frischhaltefolien in der Küche zu verbannen. Ich habe also Tupper bzw. Lock & Lock Gefäße, wo ich also das reintun kann und wo ich nicht unbedingt die Frischhaltefolie benutzen muss. Und dann bin ich losgegangen und habe dann auf dem Wochenmarkt eingekauft und habe dann immer allen gesagt, ich möchte keine Tüte. Ich habe meinen Trolley mit, ich habe Baumwolltüten, also diese Jute-Taschen habe ich auch zum Trolley, aber die hängen draußen an meinem Trolley, dass wenn ich jetzt also in die Trolley meine Ware packe, dass ich dann nicht irgendwann kramen muss, noch eine Jute-Tasche rauszuholen.
Ah, Sie haben es schon perfektioniert. Ich höre das schon raus, Frau Lenz.
Also letztes Jahr habe ich gute und schlechte Erfahrungen gemacht und ich nehme heute jetzt in der Erdbeerzeit, habe ich vorhin auch schon gerade gehört, ich nehme meine Tupperdose mit und sage, schütten Sie mir die Erdbeeren hier in meine Tupperdose. Mhm. Im ersten Moment waren sie, wie? Und die Kunden haben auch gesagt, das dauert und so. Ich sage, nö, also das ist genauso schnell, als wenn man die Erdbeeren in die Plastiktüte. Die Tupperdose kann ich selber zumachen. Also
ja.
Ich habe meine Tupperdose mitgenommen, den Spargel eingepackt und so weiter. Also
so Wochenmarkt, Frau Lenz, das glaube ich auch, das geht tatsächlich noch relativ gut. Aber wie halten Sie es denn im Supermarkt, so Joghurt oder Sahne oder alles, was so?
Also ich kaufe viel im Bioladen und da heißt bei uns Mutter Erde und da kaufe ich also meinen Joghurt im Glas, das Stück Käse im habe ich lose und das Gemüse bzw. das Obst liegt auch lose und das packe ich mir auch lose in meinen Troller, also einen Trolley. Also. Und wenn der Trolley voll ist, dann wird in eine Jute-Tasche dazugenommen.
Ja.
Und ich habe in meiner Handtasche immer eine, ja, das ist Nylon-Tasche oder sowas, zusammengefaltet, dass wenn man meinetwegen irgendwo in der Apotheke ist, dann hole ich meine Tasche raus und alle sagen, oh, wie praktisch. Es war ein bisschen größer, aber das macht nichts. Mhm. Ich muss die Plastiktüte nicht unbedingt mitnehmen.
Frau Lenz, vielen, vielen Dank. Und jetzt würde ich mir ja wünschen, wir machen nicht Radio, sondern Fernsehen, weil meine Kollegin Claudia Plass ist ja erst seit Montag in dem Geschäft, möchte ich mal sagen.
Ich bin auch, voll beeindruckt, Frau Lenz. Soweit habe ich es noch nicht gebracht. Muss ich zugeben.
Unser Thema in der Redezeit kommt nicht in die Tüte. Wie lässt sich Verpackungsmüll vermeiden? Rufen Sie an. Wo sparen Sie Plastik? 08000 44 1777, nochmal die Telefonnummer 08000 44 1777. Und wir haben noch einen Anrufer, und zwar Christoph Kramer. Guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Und da habe ich doch direkt mal eine Frage an die nette Dame, die gerade den Selbstversuch startet. Wie werden Sie Ihren Müll denn los? Tragen Sie den einzeln in die Mülltonne oder verwenden Sie dafür eine Plastiktüte?
Ah, schöne Frage. Oh, Claudia.
Wie ich meinen Müll loswerde? Tja, in der Plastiktüte, nicht wahr? Muss man ja zugeben, ne?
Aber das geht ja auch gar nicht anders.
In der Plastiktüte im gelben Sack und dann in die große Tonne draußen vorm Haus. Ja, so ist das.
Ja, die einfachste Variante ist, dafür die Einkaufstüte zu verwenden. Da braucht man gar keine Müllrollen zu kaufen. Genau, das verwende ich seit Jahren nach genau dem Prinzip. Das heißt, bei mir entsteht kein zusätzlicher Plastiktütenmüll.
Jetzt muss ich aber mal zu meiner eigenen Verteidigung sagen, meine Plastiktüten habe ich genau dazu verwendet und jetzt habe ich keine Plastiktüten mehr, keine Einkaufstüten, aber ich brauche ja trotzdem Mülltüten.
Und der Gelbe sagt, wir haben ja jetzt aber zum Glück auch noch einen Experten hier, nämlich Herrn Bauske. Und das Material von dünnen Mülltüten entspricht ja eher, also gerade beim gelben Sack zum Beispiel, entspricht ja eher diesen ganz dünnen Obsttütchen als der dicken Plastiktüte, die man an der Kasse kauft, oder Herr Bauske?
Ja, diese Wandstärken von diesen Mülltüten sind natürlich dünner. Das heißt, ich verwende weniger Rohstoffe pro Tüte, als wenn ich jetzt so eine Einkaufstüte, die ich mit nach Hause nehmen muss, die braucht natürlich eine bestimmte Tragfähigkeit. Die ist natürlich normiert, dass sie auch die Dinge, wenn mal schweres Glas drin ist, dass ich die nach Hause tragen kann. Und so ein Müllbeutel hat eher leichteres Gewicht zu tragen. Die sind also sehr optimiert, dass sie dünner sind. Es gibt auch Müllbeutel aus Recyclingkunststoff, übrigens auch Einwegtaschen auch. Das ist zu bevorzugen. Den haben den blauen Engel. Da werden tatsächlich alte Folienkunststoffe eingesetzt und recycelt. Und das wird eben als Müllbeutel verkauft oder eben dann auch als Tasche, sowohl als Mehrwegtasche als auch als Einwegtasche. Also wenn ich einen Beutel benutze, dann darauf achten, eben einen Beutel aus Recyclingkunststoff mit dem blauen Engel zu kaufen.
Aber Herr Kramer, wir haben ja Ihr System verstanden. Sie sagen, ich benutze eine Tüte, mit der kaufe ich ein und die geht dann den Weg auch bis zur Tonne mit mir sozusagen.
Das ist vollkommen richtig. Wo wir noch einen weiteren Punkt hätten, es gab vorhin am Anfang der Sendung die Ansage, dass so fürchterlich viel Plastikmüll in den Weltmeeren landen würde. Dazu möchte ich eine ganz kleine Ergänzung bieten, die heißt MARPOL. Das ist eine internationale Vorschrift bezüglich Umweltverschmutzung und Sauberhaltung der Meere. Die Nordsee zum Beispiel, es wurde genau auf die Nordsee abgehoben. Die Nordsee ist ein Sondergebiet. Das Entsorgen von insbesondere Kunststoffen ist an jeder Stelle in die Nordsee strengstens verboten, reglementiert, und das ist auch schon seit einigen Jahren. Und was immer gerne gesagt wird, ja, das wird dann von Schiffen runtergeschmissen. Und wenn damit einer erwischt wurde, der bekam eine richtig heftige Strafe. Ich glaube, das Problem ist gar nicht so groß in der Nordsee. Also wenn, sind das einzelne Sünder. Denn jeder weiß, wirklich auch jeder Seemann, das sieht man in jedem Schiff. Ich bin vom Beruf Seemann. Da sieht man die Mülltrennung, da sind große Aufkleber und der Hinweis, was wie zu entsorgen ist. Das steht wirklich über jedem Mülleimer, genauestens erklärt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt.
Herr Kramer, Moment, ganz kurz. Lassen Sie uns daran gleich anknüpfen. Sekunde.
Die Nordsee ist ja nicht der einzige Teil des Planeten, der mit Wasser befüllt ist. Das Problem ist wahrscheinlich eher die andere Seite, sprich Indonesien, China, Philippinen und so weiter und so fort, wo dieses Bewusstsein überhaupt nicht existiert. Das wollte ich gerade zu Ende bringen.
Gut, Herr Kramer, vielen Dank dafür. Ich splitte es trotzdem noch mal ganz kurz, weil gerade heute wurde auf Helgoland aufgeräumt und auch dort wurde Müll eingesammelt. Herr Bauske, ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, von diesem Projekt. Und auch da hat man festgestellt, dass es a, sehr, sehr viel Müll an den Stränden gibt und b, dass es auch dort Mikropartikel von Plastik im Wasser gibt. Hätte Herr Kramer jetzt recht, dass es in der Nordsee gar nicht so verdreckt ist, dann hätte man das heute da ja nicht gefunden. Also auch die Nordsee ist betroffen.
Ja, also ich war selbst in Helgoland vor 3 Monaten und habe dort gesehen, wie sich einige dieser größeren Basstölpelvögel quasi erhängt haben an so Plastikfäden, die sie für ihren Nestbau benutzen. Also wenn man die Nester anguckt, dann ist alles voll von diesen Plastiknetzen und anderen Dingen, die sie halt als Nistmaterial anschleppen. Also das Problem gibt es natürlich auch in der Nordsee, aber bei weitem nicht so dramatisch wie jetzt tatsächlich im südostasiatischen Raum. Und es ist richtig, was der Herr eben am Telefon sagte, es gibt eine ganz strenge Regelung dort. Die muss natürlich dann auch wirklich gut überwacht werden. Und man muss in den Häfen eine Möglichkeit haben, auch dass die Schiffe dann möglichst umsonst ihren Müll abgeben und entsorgen können, damit überhaupt gar kein Anreiz entsteht, dass irgendwo dann doch den Müll über Bord zu werfen. Aber wie gesagt, durch diese Vereinbarung, durch dieses Abkommen ist schon viel erreicht. Wir finden aber trotzdem in der Nordsee immer noch diesen Müll. Dieses Thema Mikroplastik, das ist tatsächlich auch ein Problem, was hier existiert. Es sind mal Untersuchungen gemacht worden am Rhein und pro Tag gehen da 190 Millionen Mikropartikel Plastik in die Nordsee über den Rhein. Das wurde mal gemessen und abgeschätzt. Kommt hauptsächlich von Abrieb von Autoreifen, zersetzender Plastikmüll oder aus der Industrie, wenn Kunststoffpartikel in die Umwelt gelangen oder eben aber auch als Beigabe in Kosmetika oder über den Abwasch von Textilien. Also dieser Eintrag, das ist hier wirklich auch ein relevantes Problem in Deutschland und auch in anderen Industrieländern. Und hier müssen wir tatsächlich Dinge tun. Einmal solche Dinge nicht in Körperpflegemittel und Kosmetik tun, dass sie also praktisch über die Kläranlage rausgehen. Und bei den anderen Themen tatsächlich schauen, in welcher Weise können Kläranlagen diese Mikropartikel herausfiltern. Also da liegt noch eine ganze Menge Arbeit vor uns.
Und dazu passt auch, um den Themenkomplex dann abzurunden, die Mail von Harald Giese, auch aus Hamburg. Er hat uns geschrieben, sein Eindruck, das Problem wird in Ländern verursacht, die sich praktisch überhaupt nicht um eine umweltgerechte Abfallentsorgung kümmern. Hierzulande besteht das Problem gar nicht. Dafür wird viel Aktivität entfaltet. Gut, den ersten Teil des letzten Satzes haben wir gerade widerlegt. Hierzulande gibt es das Problem durchaus auch, aber um nochmal so einen kurzen Vergleich anzustellen, Herr Bauske, wo befindet sich Deutschland? Also wenn wir schon sagen, wir sind Weltmeister im Recyceln, leider aber auch Europameister im Müll produzieren, wo finden wir uns denn in einem Ranking sozusagen?
Ja, also wir haben es tatsächlich geschafft, unseren Plastikmüll unter Kontrolle zu bringen. Und das ist schon mal eine gute Leistung. Der Plastikmüll aus der Verpackung wird meist auch dann eingesammelt, wenn er nicht mutwillig entsorgt wird. Das ist eine gute Leistung. Was nicht so gut ist, dass tatsächlich die Anzahl, die Menge der Verpackung weiter ansteigt. Sie sollte eigentlich sinken durch Vermeidung und das tut sie eben nicht. Und was wir auch mehr machen sollten, ist tatsächlich mehr werkstofflich recyceln und weniger verbrennen. Da ist noch einiges zu tun. Aber unsere Aufgabe, unsere weltweite Aufgabe ist es tatsächlich, den Plastikmüll unter Kontrolle bringen. Wir müssen diesen Müll unter Kontrolle bringen. Wir dürfen ihn nicht einfach wie in Südostasien in die Flüsse kippen, dass er in die Meere gelangt und dort Tiere verenden, die Schildkröten das als Quallen verwechseln, die Plastiktüten aufessen und daran zugrunde gehen, sich Wale in Fischernetzen verfangen, also auch in der Nord- und Ostsee. Verfangen sich zum Beispiel Schweinswale, die atmen wie wir und wenn sie in ein Netz geraten und nicht an die Oberfläche können, ersticken sie. Mhm. Wir haben als WWF jetzt an der polnischen Küste 270 Tonnen Fischernetze rausgeholt in einer Aktion, die jetzt auch hier in Deutschland fortgesetzt wird. Also da muss dringend etwas passieren. Es gibt Punkte, die sind für uns relevant, das sind eben die Fischernetze, das ist das Mikroplastik. Aber die weltweite Aufgabe ist tatsächlich, bringt den Plastikmüll endlich unter Kontrolle. Und dafür müssen die Hersteller und die Inverkehrbringer des Plastikmülls, also die Verpackungen verkaufen, die Lebensmittel verkaufen, die müssen Verantwortung übernehmen, so wie es auch in Deutschland schon geschieht.
Und der beste Müll ist natürlich der, der erst gar nicht entsteht. Unser Themenabend heute kommt nicht in die Tüte und wir wollen auch von Ihnen wissen, wie vermeiden Sie Plastikmüll? Britta Weber aus Oldenburg, guten Abend.
Hallo, ja. Also ich wollte gerade das mit den Quallen sagen, was der Herr im Studio angesprochen hat. Also ich glaube, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, dann kaufe ich auch mal eine Plastiktüte, wenn ich zum Beispiel auf dem Fahrrad unterwegs bin und es regnet aus wie aus Kannen. Aber allermeistens, das ist beim Rewe einkaufen. Der verkauft ja auch keine Plastiktüten mehr, also seit Juli. Mache ich es also grundsätzlich so. Also es gibt ja auch dann so leere Kartons im Regal oder sonst irgendwas. Wenn das also eine Lieferung, kann man ja auch zum Beispiel so einen Karton nehmen und da sein Zeug reintun. Diese Kartons, die sind, also da muss man nichts dazu kaufen, ne? Erstmal das. Und
Was ich noch sagen wollte, ist, es gibt ja diese kleinen Papierbeutelchen, in die man zum Beispiel loses Gemüse und loses Obst reinpacken kann. Ne? Vielleicht kann man die gegen Papierbeutel austauschen. Wissen Sie, was ich meine?
Gegen Plastik, ja, genau. Früher, ja. Wobei, ja, da kommen wir jetzt, Dinger, ne? Diese Dreieckstüten, die gibt es ja auch am Markt oftmals noch. Da kommen wir jetzt noch mal kurz zu unserer Bilanz Plastiktüte gegen Papiertüte. Claudia, bei den Recherchen ist ja rausgekommen, Plastik stinkt gar nicht unbedingt so sehr ab gegen eine Papiertüte.
Ja, große Diskussion hier auch im Kollegenkreis immer wieder. Was ist denn nun schädlicher, Plastik oder Papier? Herr Bauske hat es ja auch schon angesprochen mit einer Ökobilanz, die sehr gemischt ausfällt für die Papiertüte. So, da kann man sagen, okay, Plastiktüte, normale Plastiktüte, die ist, sag ich mal, 20 Gramm schwer, 40 Gramm Erdöl werden da nun verbraucht bei der Herstellung. Papiertüte verbraucht sehr viel mehr Ressourcen, ist viel schwerer. Ökobilanz fällt nicht unbedingt besser aus. Das heißt, es geht eigentlich darum, Mehrweg statt Einweg. Auch das haben wir eben schon besprochen. Aber zur Ökobilanz gehört meines Erachtens auch, was passiert denn danach? Also es ist ja schließlich das Plastik, was die Meere vermüllt und nicht das Papier. Also große Diskussion und großes Interesse. Und ich glaube, da ist noch viel Aufklärung nötig, tatsächlich, ja.
Im Moment gibt es ja auch viele Experimente,
Herr Falk.
Mit diesem Problem fertig wird, dann ist es in der Tat so, dass die Papiertüte ökobilanziell nicht günstiger dasteht, aber sie verrottet eben und deshalb haben wir uns zunächst auch entschieden, weil die Kunden brauchen natürlich irgendetwas, nicht jeder kann ein Behältnis mitbringen, Papiertüten bevorzugt mit anzubieten.
Aber warum finde ich dann in ganz normalen Supermärkten, wir müssen glaube ich auch einmal nochmal alle nennen, damit wir nicht in den Verdacht kommen, von einem gesponsert zu sein, also auch in den Discountern, Lidl, Aldi, bei den Lebensmittelmärkten, Rewe hatten wir schon, Famila, warum finde ich da nicht viel mehr von diesen Papiertüten in der Obst- und Gemüseabteilung?
Naja, also erstmal ist die Strategie vieler Märkte, Mehrwegtragetaschen ja, für den Transport auch von Obst und Gemüse anzubieten. Und in den Obst- und Gemüseabteilungen sind deswegen Papiertüten eben nicht so vorhanden, weil es eben schwierig ist, Kirschen wirklich ohne Beschädigung mit so einer Papiertüte nach Hause zu bringen. Beispiel, es geht halt um frische Ware und da ist die Plastiktüte im Moment noch im Vorteil. Aber wie gesagt, es wird gearbeitet, da mögliche Alternativen zu finden.
Und jetzt habe ich jemanden in der Leitung, der ganz nah an, ich möchte sagen, Gurke und Banane ist. Er arbeitet nämlich im Einzelhandel. Schönen guten Abend, Herr Oktiwala.
Schönen guten Abend.
Wie wird das bei Ihnen gehandhabt?
Ja, also ich arbeite bei einem Discounter und wir haben da unter anderem auch diese Rollen, in denen die Kunden sich die Plastiktüten abreißen können.
Ja, diese ganz dünnen Tüten, ja, die kosten ja auch nichts.
Die kosten nichts, richtig. Aber letzten Endes müssen die auch in diese Diskussion mit reingenommen werden und werden ja auch von Ihnen ja mit aufgeführt. Bloß ich möchte da noch einen anderen Gedanken mit reinbringen, weil vorhin ja gerade so euphorisch über die Tupperdosen und das Mitbringen von eigenen Behältnissen ganz euphorisch diskutiert wurde. Es gibt noch ein ganz anderes Problem und das ist ein finanzielles Problem. Ich habe bei mir um die Ecke einen Türken. So, ich verkaufe in der Woche so circa zwischen 80 und 120 Kisten lose Tomaten. Und eigenartigerweise verkaufe ich aber von dem, was ich reingenommen habe, wenn ich die Verluste abziehe durch Gammel, gar nicht die komplette Ware. Ich habe einen Schwund, der irgendwo zwischen 5% und 10% sich teilweise beläuft. Ja, aus dem einfachen Grunde. Die nehmen Tüten mit vom Türken, packen die um und sehen mir dann vorne, das ist Ware vom Türken. So, ich kann es ja nicht kontrollieren. Wir sind ja nicht vor Ort. So, nun kommen wir nur zu der Sache, wenn jeder seine eigenen Dosen mitbringt, ist hier überhaupt keine Kontrolle da.
Ah, ja,
so,
okay.
Und nur ist es ja auch so, dass diese Inventurverluste letztlich auf den Kunden umgeschlagen werden. Das heißt, je mehr geklaut wird, umso teuer wird auch das, was der Kunde nachher an Geld dalassen muss.
Mhm.
So, die andere Alternative wäre jetzt, man würde bei dieser ganzen Geschichte bleiben, mit diesen Tupperdosen. Ja, musste zusätzlich Personal einstellen, die Kunden kontrollieren, die beobachten. Weil es gibt ja auch eine gewisse gesetzliche Handhabe, die ich habe. Also ich kann vorne nicht einfach Kunden, wenn ich nicht genau gesehen habe, dass der was eingesteckt hat, kann ich nicht einfach auf Verdacht hier Kontrollen durchführen. Mhm. Ne?
Ja, also wie das wie leuchtet ein.
Zwischen der DDR und der BRD früher.
Ja.
Das funktioniert nicht, geht nicht. Also man muss vorsichtig sein und irgendwelche Ideologisierung bei diesen ganzen Geschichten vermeiden. Aber man kann auch in der Forschung, so wie der eine Teilnehmer ihrer Diskussion in ihrer Runde da auch sagte, der von diesen Tüten sprach. Es gibt ja die Möglichkeit, auch die Polymerisation nicht nur auf Grundlage von Kohlenwasserstoffen, sondern auf Grundlage von Kohlenhydraten zu nutzen.
Ja.
Da sprach vorhin eine Hörerin an, dieses sogenannte Esspapier. Das ist ja diese Geschichte.
Ja, es gibt ja auch schon Forschungen, zum Beispiel der Uni Bayreuth, die so weit sind, dass man aus Orangenschalen auch schon plastikähnliche Produkte dann herstellen kann. Also das eine ist, bei einer Plastiktüte zu bleiben, Herr Falk, und die aber zu optimieren in der Herstellung. Da sind wir jetzt, glaube ich, alle nicht genug Chemiker, um da mitreden zu können, wie man das am besten macht. Das andere ist aber der Punkt, den Herrn Oktiwalla angesprochen hat, nämlich ist das auch ein großer Punkt, wenn Tomaten in Plastik verpackt sind, dann kann ich da auch keine mitgehen lassen?
Also, ich denke, Sie haben mich jetzt angesprochen.
Ja.
Ehrlich gesagt, darüber habe ich jetzt gar nicht so sehr nachgedacht, weil da kennt sich der Kollege sicherlich viel besser aus. Möglicherweise kann das solche Dimensionen annehmen, aber das ist zunächst nicht unsere Überlegung gewesen, warum wir die Tüten im Markt behalten. Die Überlegung ging vor allen Dingen davon aus, dass ansonsten Großpackungen gekauft werden von Leuten, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Also dieses Ausweichverhalten wollten wir verhindern, weil, wie gesagt, Lebensmittel werden zu viel weggeworfen und darüber hinaus würde ja auch noch zusätzlich Verpackungsmüll entstehen. Mhm. Das war die Überlegung.
Claudia, unsere Kollegin seit Montag im Selbstversuch, jetzt muss ich die Frage natürlich auch stellen, werden da kriminelle Energien auch ein bisschen geweckt, wenn man mit der eigenen Tupperdose anrückt und sich hier, ich glaube, das, was ich da noch sehe, sind Schokolinsen, wenn man dann sich das selber abzapft oder spielt das jetzt weniger eine Rolle? Ich meine, wir haben ja auch ganz viele andere
Ob meine kriminellen Energien frei werden? Ja. Nein.
So wie man das früher hatte an so also Gummibärchenständern, wo man sich selber so Tüten gepackt hat. Ich gebe das jetzt zu. Wo man so selber so Gummibärchentüten gepackt hat und immer dachte, so, wenn die Verkäuferin nicht hinguckt, eins davon esse ich jetzt einfach mal so.
Niemals.
Wir wollen das ja ernsthaft. Das ist ja ein Argument. Wenn uns Herr Oktiwalla aus dem Einzelhandel sagt, dann wird da aber geklaut und keiner zahlt mehr. Das kann natürlich nicht die Lösung sein. Und dieses Prozedere ist ja durchaus aufwendiger, wenn man das selbst abwiegt. Aber jeder Kunde sollte das natürlich schon nach bestem Wissen und Gewissen machen.
Ja, absolut. Also natürlich gehe ich nicht hin und esse erstmal eine Tomate, bevor ich die anderen einkaufe oder so. Also ist für mich keine Frage. War mir jetzt auch neu, das Argument. Müsste man mal drüber nachdenken, ob das statistisch belegbar ist oder so. Aber die Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben das nicht eingeschlossen, nein.
Also Fakt ist, um da eine Zahl zu liefern, dass in jedem Jahr ungefähr Ware im Wert von 2 Milliarden Euro mitgenommen wird, geklaut wird. Das spielt schon wirtschaftlich auch für die Unternehmen eine Rolle.
Mhm. Aber das habe ich auch gelesen, diese Umfrage, das kam neulich raus. Mhm. Da waren vor allem teure Parfums betroffen, wenn ich das richtig erinnere.
Genau, weniger Tomaten.
Da braucht man auch eine Weile. Jetzt am Telefon Markus Löser aus Braunschweig. Guten Abend.
Guten Abend an die Diskussionsteilnehmer.
Herr Löser,
ja.
Sie haben auch einen Vorschlag zum Thema Müll und wie man damit umgeht?
Ja, und zwar habe ich mehr ein Problem, und zwar mit dem sogenannten hybriden Müll aus Plastik und Papier oder Papier und Metall. Da weiß ich zum einen nicht, wie ich das entsorgen soll oder wenn, dann habe ich mehr Aufwand damit. Und das habe ich zum Beispiel bei der Brötchentüte oder beim Bio-Joghurt oder auch bei Konservendosen und auch bei Medikamenten.
Herr Bauske, Sie sind ja Verpackungsexperte, sind Sie auch Entsorgungsexperte?
Gut, also was jetzt die gebrauchten Verpackungen betrifft, die kommen in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack. Und da in der Tat gibt es komplexe Sortiermechanismen in der Sortieranlage. Also da werden erst die Beutel rausgeblasen, dann ein Magnet holt dann das Eisen heraus von den Blechbüchsen. Und dann werden nacheinander die einzelnen Fraktionen heraussortiert. Dafür ist es natürlich gut, wenn die gebrauchten Verpackungen also auch so reingebracht werden, dass die in der Sortieranlage gut getrennt werden können. Also Joghurtbecher nicht ineinander stapeln oder den Aludeckel abreißen, weil das Alu versucht man auch nochmal rauszuholen, obwohl hier aus energetischen Gründen Papierdeckel beim Joghurt besser wäre. Also das sind die Dinge, die tatsächlich dann, was eine Verpackung ist und die Kennzeichnung hat mit dem gelben Punkt, das sind tatsächlich Sachen, die in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack gehören. Arzneimittel niemals in die Toilette geben oder ins Waschbecken, sondern tatsächlich in den Restmüll. Dort werden sie verbrannt oder in der Apotheke abgeben. Ich empfehle allen auch nochmal auf die Webseiten zu gehen von ihren eigenen kommunalen Entsorger, weil die haben tatsächlich ausführliche Tipps, wie mit Abfällen umzugehen sind. Manchmal ist es regional ein bisschen unterschiedlich, wie der Biomüll behandelt wird, was da hinein kann und was nicht. Auch auf der Webseite vom Umweltbundesamt gibt es ausführliche Ratgeber, also die hier wirklich nochmal ganz genau sagen für die einzelnen Abfallfraktionen, wie damit zu verfahren ist. Also Elektronik darf ich zum Beispiel nicht in den Restmüll geben, den muss ich dann am Wertstoffhof oder Recyclinghof abgeben. Es gibt also ein paar Details, die zu beachten sind, aber es lohnt sich tatsächlich für die Umwelt, diese Details zu beachten. Und je besser ich getrennt ich sozusagen dann auch die alten Verpackungen in die gelbe Tonne gebe, desto besser kann ich natürlich oder besseres Material kann ich daraus herstellen. Und das sollte schon in Fleisch und Blut übergehen, die Dinge richtig zu trennen, auch im Sinne der Umwelt.
Unser Thema an diesem Themenabend: kommt nicht in die Tüte. Wie lässt sich Verpackungsmüll vermeiden? Und Sie können gerne noch anrufen. 08000 441777. Die Telefonnummer ins Studio kostenfrei. 08000 441777. Oder Sie melden uns noch schnell. ndr.de/redezeit. Und bei mir im Studio ist auch meine Kollegin Claudia Plass. Seit Montag im Selbstversuch mit möglichst wenig Plastik, haben wir bis hierhin gehört.
Ja, genau. Und es geht tatsächlich um Plastik und Verpackungsmüll. Und was ich so ganz interessant fand, da gehört natürlich auch Papier dazu. Und ich gehöre ja nun auch zu denjenigen, die gerne mal online shoppen. So, und was haben wir da? Also, wir bestellen Pakete, dann kommen unsere Hemden, unsere T-Shirts, unsere Hosen an, nochmal in Plastik verpackt. Andere Produkte nochmal mit Styropor-Schnipseln drumherum, dann erst kommt der Karton. Und die Frage ist, ja, können wir das eigentlich vermeiden? Und da gibt es auch eine Zahl, wenn ich sie jetzt richtig in Erinnerung habe, seit Anfang der 90er ist der Verbrauch von Papier um 50% gestiegen. Und das Wort Europameister im Müll ist hier schon mehrfach gefallen. Und da spielt tatsächlich der Online-Versand halt eine große Rolle. Wir haben uns da mal aufgemacht ins DHL-Paketzentrum. Und ich fand es ganz interessant. Also da wurde uns so eine Multibox gezeigt. Das heißt, auch da geht der Weg hin zu mehr Wegversand. Das fand ich ganz interessant. Und der Weg geht dahin, das habe ich auch gelernt, man macht sich sehr viel Gedanken um das Thema Verpackung, weil Verpackungen sind teuer. Vielleicht können Sie, Herr Falk, da noch was zu sagen. Das heißt, man versucht jetzt die Verpackungen im Online-Versand so ein bisschen dem Produkt anzupassen, damit wir das nicht mehr haben. Wir haben ein kleines Arzneimittel oder ein kleines Döschen, was auch immer. Das kommt in einem riesen genormten Karton, sondern eben umgekehrt. Und was ich ganz spannend fand, was ich gelernt habe, in einem Interview mit einem Experten, der sagt, ja, bei uns oder im Versandhandel, da arbeiten ja auch unglaublich viele junge Leute. Und diese jungen Leute, die wollen von ihren Arbeitgebern, dass sie sich umweltfreundlich verhalten. Und das fand ich doch schon mal eine gute Nachricht.
Nachhaltigkeit ist ja ohnehin auch ein großes Thema, gerade auch bei denen, die jetzt in den Beruf einsteigen. Aber Herr Falk, nochmal zur Versandhandelfrage. Ist tatsächlich der Versandhandel auch der, der da die Bilanz ein bisschen verhagelt?
Also in der Tat, er wächst zweistellig im Jahr, also wesentlich stärker als der normale stationäre Handel. Ist das Thema Verpackungen ein großes, mit dem sich die Unternehmen, die hier aktiv sind, auch auseinandersetzen. Und es ist ja gerade von Frau Plass auch sehr gut beschrieben worden, welche Überlegungen im Moment dort sind. Es sind ja auch andere Themen, Logistik, die Fahrten, all das wird im Moment angeschaut. Wie kann man es effizienter gestalten und vor allen Dingen auch umweltfreundlicher? Wir haben zumindest auf jeden Fall gesagt, dass die Verpackungen, die im Onlinehandel anfallen, entsprechend auch mit in die Verwertung hineinkommen müssen. Das ist für uns ganz wesentlich. Ansonsten diese Mehrweg-Umverpackungen, also diese Pakete, die spielen eine große Rolle und werden ja auch immer hin und her geschickt. Aber es sind natürlich noch einige Fragen offen, das muss man ganz klar sagen.
Wir haben sehr viele Anrufer, deswegen gar nicht lang rumgeschwätzt, sondern gleich den nächsten in der Leitung. Kunz Ribbeck aus Hamburg, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sparen Sie Plastiktüten ein, Herr Ribbeck?
Ja, und zwar indem ich beim Einkaufen in meinem Edeka-Laden immer dieselbe Tüte, die schon einmal gebraucht habe, mehrfach mitbringe. Ich habe gefragt, sag, nö, habe ich nichts dagegen, kann ich ruhig machen. Und dann habe ich also so lange, bis der Tüte total irgendwie schon ein Reißer kaputt, sondern nehme ich dieselbe Tüte wieder.
Und dann investieren Sie aber in eine neue.
Ja, dann kriege ich eine mit oder ich kaufe eine neue. Aber ich wollte nur sagen, ich habe mir 7 oder 8 oder 10 Mal dann dieselbe Tüte mitgebracht. Und ich spreche auch manchmal Kunden, die an der Kasse vor mir stehen, auch an und sagen, wissen Sie, Sie können hier Ihre Tüten wieder mit nächstes Mal mitbringen.
Mhm. Ja, wir haben ja gerade eben gehört, ne? Das kann ja ansonsten auch zu Missverständnissen vielleicht kommen, dass jemand sagt, Herr Ribbeck, die Tüte haben Sie jetzt aber nicht bezahlt. So, aber wenn man Sie da kennt, also, ist natürlich super.
Ja, in dem Land extra gebracht. Nein, sagen Sie, können ruhig auch eine andere mitbringen. Ist egal, Sie können die da jedenfalls mehrfach gebrauchen. Das finde ich eine gute Idee.
Mhm, finde ich auch super. Herr Ribbeck, eine Frage noch. Warum haben Sie nicht einen Jutebeutel dabei, wenn Sie eh dasselbe Teil mehrfach hin und her tragen?
Ja, wenn ich es mal vergessen haben sollte. Entschuldigung, ich hab die schon in Gebrauch. Ist natürlich, Sie haben recht, ja.
Beim nächsten Mal vielleicht. Dankeschön auf jeden Fall für Ihren Anruf.
Ich wollte sie einfach nicht nur wegschmeißen, sondern eben noch mehrmals gebrauchen, weil ich die schon habe dann.
Ja, genau. Damit sich das auch rentiert und damit sie dann ihre Schuldigkeit auch getan hat. Dankeschön, Herr Ribbeck. Und jetzt gleich zu Herrn Müller, auch aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Herr Müller. Ja, das hört sich ja alles toll an und so, was man da für Vorschläge hat und so. Also mit dem Plastik, ich arbeite so ein bisschen noch am Wandsbinger Markt und verkaufe da. Und dann jeder ist gute Dinge. Und dann wissen Sie, und wenn Sie alle gute Dinge, die Diskussion ist ja oft da, oh nee, dies nicht, das nicht und so, ich packe das so rein in der Tüte, ich habe eine Papiertüte mit oder in so einen Beutel, ist ja klasse. Ja, dann wird das ein-, zweimal gemerkt und so, und dann, wenn ich losgehe, dann treffe ich Sie bei Aldi, bei Lidl und so, und da werden die ganzen Sachen gekauft. Das ist genauso, wenn Sie sagen, oh ja, ich trinke den, ich gehe zur Schivo und kaufe dann Klamotten anstatt Kaffee. So vergleiche ich das immer. Naja, ist egal. Und ich bin einfach der Meinung, solange wir die Industrie nicht in den Griff kriegen damit, macht die Industrie mit der Verpackung weiter, wie sie wollen. Wissen, haben Sie schon mal überlegt, was das für Milliardengeschäfte sind? Und die lassen sich das von uns paar Bürger, die meinen, sie müssen die Umwelt und was ich vom Müll und vom Plastikmüll abhalten, bestimmt nicht kaputt machen. Und die werden das so weitermachen, was ich natürlich verurteile. Wissen Sie, früher ging das ja auch. Ich bin in den 50er und 60er Jahren groß geworden. Mensch, mein Gott, da sind so einen kleinen Hügel gegangen. Und was ist da gewesen? Da gab es eine Papiertüte. Da konnte ich Mehl, Hafer, alles drin pflücken. Da ist die Tante Emma hingegangen und hat das umgefüllt. Da hat man seine Funde angegeben und dann wird es abgefüllt. Da ging das alles.
Mhm. Punkt waren wir ja schon mal, Herr Müller. Und ja. Ich möchte aber auch gleich nochmal an Herrn Bauske weitergeben, dass eben die Zeit doch einiges verändert hat und eben auch der heutige Lebensstil es dann nicht mehr zulässt. Wir haben kaum noch Tante Emma-Läden. Das wäre sicherlich eine andere Redezeit wert und bräuchte auch sehr viel Zeit. Aber um mal kurz nochmal auf Herrn Müller zurückzugehen, Herr Bauske, er hat gesagt, da ist die Industrie drauf und die schmeißen uns zu mit Plastik, da können wir überhaupt nichts ausrichten. Ist das so?
Also ich denke, das ist ein Wechselspiel. Natürlich wünschen wir auch von der Industrie oder auch vom Handel, dass vermehrt Dinge eingeführt, wie eben die Mehrweglösung ermöglichen und das auch unterstützen. Aber der Kunde muss natürlich auf der anderen Seite auch mitmachen. Und das ist tatsächlich in den letzten Jahrzehnten ein bisschen daneben gegangen, dass halt eben sehr viel verpackt worden ist. Wir auch Trends haben im Moment, was schon gesagt worden ist, mit dem Online-Versand sehr viel Verpackung, mit den anderen Portionsgrößen im Haushalt, dass kleinere Portionsgrößen gekauft werden, die aufwendiger verpackt sind. Das ist eben auch ein Punkt. Und eben, dass man tatsächlich sein Essen am Bahnhof oder irgendwo nebenbei sozusagen to go kauft. Das sind alles Tendenzen, die hat es in der Tat früher nicht gegeben. Und die führen natürlich dazu, dass der Verpackungsmüll eben nicht abgenommen hat. Aber da ist in der Tat gefordert, dass wir hier mehr und mehr die Dinge einführen, dass mehrwig genutzt werden, dass das auch ermöglicht wird im Handel, tatsächlich dann versuchsweise Dinge umzusetzen, den Kunden auch wieder darüber zu informieren, daran zu gewöhnen. Was ich aber ganz klar unterstütze, ist, dass in den Ländern, die, wo es keine Abgaben an den, für die Verpackung gibt, so wie hier in Deutschland, dass da tatsächlich auch die Industrie die Verantwortung übernimmt und auch die Entsorgung der Verpackung bezahlt, was weltweit eben noch nicht passiert. Und darum entsteht auch dieses ganze Problem, weil diese Entsorgung in den Ländern wie zum Beispiel in Südostasien ist nicht finanzierbar. Es ist, kostet zu viel Geld. Und da müssen die Unternehmen Verantwortung übernehmen, tatsächlich dann auch diese Entsorgung von der alten Verpackung zu bezahlen. Und da gebe ich dem Herrn wirklich durchaus recht. Da ist extrem hoher Handlungsbedarf. Wir sind da in Deutschland schon einen kleinen Schritt weiter. Aber wir müssen natürlich runter von diesem immensen Verpackungsverbrauch. Aber das kann nur schrittweise geschehen. Es wäre schlecht, wenn die Maßnahmen eingeführt werden, die der Kunde nicht akzeptiert. Und das Ganze dann wieder abgeschafft wird. Das muss jetzt Hand in Hand gehen.
Und wir haben Anna Kotrade aus Ratzeburg am Telefon. Ich grüße Sie.
Ja, guten Abend.
Sie haben eine Frage, Frau
Kotrade. Ich habe eine Frage, die ein bisschen anders gelagert ist. Und zwar, ich trenne ja gerne Müll, vermisse auf vielen Verpackungen und Packungen den grünen Punkt. Ich bin der Meinung, das gehört da rein. Zum Beispiel habe ich hier gerade zwei verschiedene Tetra-Packs vor mir. Der eine mit Saft hat einen grünen Punkt, eine Biomilch hat keinen. Tempotaschentücher sind die größere Packung in Plastik verpackt, kein grüner Punkt drauf. Nämlich eine Billigmarke, steht vielleicht der grüne Punkt drauf. Warum?
Ja, wenn ich vielleicht darauf antworten darf.
Gerne, Herr Frank.
Das hat mit der Verpackungsverordnung zu tun, die genau festgelegt hat oder festlegt, welche Produkte, welche Verpackungen einen grünen Punkt bekommen müssen bei bestimmten Produkten. Also zum Beispiel brauchen Säfte, ja, für Säfte ist definiert, sie brauchen eben keinen grünen Punkt. Das ist ein bisschen unlogisch, vor allen Dingen auch bei Mischgetränken wie Schorle. Insofern kann ich gut nachvollziehen, dass Sie da Schwierigkeiten haben, das zu erkennen.
Aber was soll denn Frau Kotrade jetzt machen? Also ich meine, sie möchte ja alles richtig machen. Gehören jetzt Tetrapacks beide, egal ob vorher mit Milch oder mit Saft befüllt, in dieselbe Tüte oder nicht?
Naja, die Produkte, die eben einen grünen Punkt haben, gehören in die gelbe Tüte und die anderen eben nicht.
Aha, es ist nicht so, dass man da einfach nachlässig geworden ist jetzt so mit der Zeit. Das wäre so meine Erklärung gewesen.
Naja, es gibt so einen ganz komischen Begriff, der heißt intelligenter Fehlwurf. Ja, in der Entsorgungswirtschaft nimmt man den öfter, dass halt in eine gelbe Tüte Dinge reingeworfen werden, die eben eigentlich stofflich, materialtechnisch da auch gut reinpassen, wo aber der Gesetzgeber jetzt noch nicht festgelegt hat, dass die lizenziert werden dürfen. Dazu gehören eben Säfte zum Beispiel und auch Milch oder auch Spielzeuge oder Pfannen oder ähnliches, alles eben was aus Plastik ist. Eigentlich wollten wir deshalb auch ein Wertstoffgesetz haben, aber wir bekommen es jetzt scheinbar nicht, wo nämlich alles gemeinsam in eine große Wertstofftonne rein muss. Dann braucht auch niemand mehr darüber nachzudenken, gehört das jetzt rein in den gelben Sack oder eben auch nicht.
Frau Kotrade, es tut mir echt leid.
Ja, das ist wirklich traurig.
Ja.
Das schmeißen wir immer falsch weg.
Mhm. Es bringt mich auf jeden Fall drauf, jetzt wieder verstärkt auch auf grüne Punkte zu gucken. Ich dachte nämlich, das System hätte ich jetzt inzwischen begriffen, offensichtlich ja nicht.
Ja, aber es ist ein intelligenter Fehlwurf.
Und jetzt haben wir noch Herrn Sohoneu am Telefon, der letzte Anrufer für diese Redezeit. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend in die Runde. Ja, ich wollte ganz kurz, ich weiß, die Sendung ist natürlich schon fast vorbei, noch einen kleinen Beitrag leisten. Und zwar, ich komme ja ursprünglich aus Ostdeutschland, beziehungsweise auch teilweise ungarische Wurzeln und habe auch oft... Ich war oft in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR früher und jetzt bin ich auch auf den Ungarn gewesen. Ich muss sagen, einige Länder im ehemaligen Ostblock machen einige Sachen besser als wir Deutschen. Zum Beispiel wird überall in den ehemaligen Ostblockstaaten von Russland bis nach Polen diese Jute-Filztasche verwendet. Die Leute benutzen die jahrelang anstatt Plastiktüten und ja, wie gesagt, das ist viel weniger Plastik.
Oh, Herr Sohoneu, jetzt sind Sie irgendwo im Wind. Jetzt können wir Sie ganz, ganz schwer nur verstehen. Jetzt ist es wieder besser. Ganz kurz, haben Sie eine Erklärung, warum könnte das so sein?
Woran das liegen könnte?
Mhm.
Ja, ich vermute mal, dass das vielleicht damals im Sozialismus noch aus Russland kam, die Tradition. Und das wurde halt übernommen und das wurde immer noch beibehalten. Das wurde nicht alles weggeschmissen, was damals, ich sag mal so zu Ostzeiten, quasi übernommen worden ist. Und vielleicht sollten wir das auch tun, dass wir halt nicht immer nur mit dem Zeigefinger auf andere Länder zeigen, dann sollte man gucken, was ist schlecht, was ist gut, denn nicht alles, was aus dem Osten kommt, ist schlecht.
viele, viele Sachen.
Oh, das haben wir so aber auch nicht, das haben wir so nie behauptet, Herr Sohoneu. Und klar, wenn es in anderen Ländern Dinge gibt, die da besser laufen, es gibt auch den Plastiktütenvergleich und ich habe die Zahl heute gelesen und ich muss aber gestehen, sie ist mir entfallen. Es gibt ja ich habe sie auch nicht dabei. Da steht auf jeden Fall dabei, dass Irland ganz vorne ist, was Plastiktüten angeht und Deutschland so mittelhoch tief in der Bilanz ist. Jetzt auch nochmal die Bilanz, bitte?
71 Tüten pro Kopf.
Ah, ich hatte 76, aber ungefähr ist es. Und in Irland sind es 16, ne? So seit die Plastiktüte 22 Cent kostet.
Aber wir haben jetzt noch keinen direkten Vergleich, was Ungarn ausmacht. Und das werden wir gerade nicht lösen können. Aber wir haben, glaube ich, einiges andere gelöst an diesem Themenabend hier auf NDR Info. Kommt nicht in die Tüte. Wie lässt sich Verpackungsmüll vermeiden? Und natürlich freue ich mich sehr, dass meine Kollegin Claudia Plaster war im Selbstversuch. Und der ist ja auch noch nicht beendet. Trotzdem schon mal so eine kleine Zwischenbilanzfrage. Was davon wird bleiben?
Oh, was davon bleibt? Also, mein Thermobecher, der bleibt. Nie mehr ohne Baumwollbeutel einkaufen gehen. Passt ja irgendwie schön in der Handtasche. Das bleibt. Ein aufmerksamer Blick durch die Supermarktregale, der bleibt auch, ganz klar. Bei Obst und Gemüse möglichst lose Ware. Einen großen Bogen um portioniertes Obst, ja, in Plastikschalen, was ich angesprochen hatte. Und vor allem keine kleinen Probiertuben mehr. Shampoo zum Beispiel für Reisen oder für den Sport. Also die auf jeden Fall vermeiden, geht gar nicht. Beim Online-Shopping Retouren vermeiden, denn die verhageln tatsächlich die Umweltbilanz. Ja, Paket muss hin und her geschickt werden. Ich will es nicht, pack's aus, einpacken und so weiter. Mit meiner leeren Waschmittelflasche zur Abfüllstation in Drogerie, auch das gibt es. Und vor allem nicht mehr so achtlos einkaufen.
Das war vielleicht ohnehin das Stichwort auch dieser Sendung. Eben die Achtlosigkeit und die Bequemlichkeit vielleicht nochmal in den Blick zu nehmen und einfach etwas achtsamer zu sein bei den Dingen, die wir kaufen. Vielen Dank auch an unsere Experten, an Kai Falke, ist Geschäftsführer des Handelsverbands Deutschland HDE e.V. und Dankeschön an Dr. Bernhard Bauske, Referent für Verpackungen und Plastikmüll in den Weltmeeren. Dankeschön auch in der Redaktion an Petra Lehnert. Und Dankeschön natürlich auch für Ihr Interesse an dieser Sendung. Freitagabend, morgen Abend ab 21.05 Uhr, da hören Sie hier an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin. Da würde Plastik natürlich auch top reinpassen, aber diesmal das Schwerpunktthema, die Genschere, eine omnipotente Zukunftstechnologie? Fragezeichen. Das klären wir morgen Abend. Auf bald, am Mikrofon war Birgit Langhammer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.